obwohl das immer noch eigentlich so das grobe Oberthema ist. Aber ich habe neulich in der Zeitung etwas total Positives gelesen und dachte irgendwie, das muss ich unbedingt in eine Predigt einbauen. Und wenn ich jetzt irgendwie noch so lange warte, bis da irgendwie ein logischer Punkt ist, irgendwie, dann habe ich das nachher irgendwie wieder vergessen und das wäre total ärgerlich. Es kommt ja... Habe ich mich verschluckt? Es kommt ja relativ selten vor, dass man in einer Zeitung etwas Positives findet. Und deswegen war ich total glücklich darüber, dass es jetzt mal anders war und dass ausgerechnet der Remscheider Generalanzeiger mal eine total gute Nachricht brachte. Die habe ich mir dann auch gleich ausschneiden lassen von meiner Frau. Er hat fast gesagt, dass ich sie selber ausgeschnitten habe, aber das wäre ja irgendwie glatt gelogen. Ist dann immer eher so, dass ich sage, boah, total toller Artikel und irgendwie denkt sie immer daran, den dann auch auszuschneiden und auf den Schreibtisch zu legen, wofür ich ihr total dankbar bin, weil ich gar nicht genau wüsste, wie rum man so eine Schere eigentlich festhält und dann ja auch Verletzungsgefahr besteht, habe ich gehört. Und die Geschichte, die so positiv war, kommt aus England, ausgerechnet aus England, irgendwie dem Land, wo so viele Vorurteile gegen haben. Ich weiß gar nicht warum, aber auf jeden Fall kam aus diesem Land eine sehr positive Meldung von einem Menschen namens Mr. Lucky. Das heißt auf Deutsch ungefähr Glückspilz. Und kennt irgendjemand Mr. Lucky? Irgendjemand, der Freitag nicht hier war? Nee, Lucky Luke nicht, hat auch nichts mit Pistolen zu tun. Nein, ich meine so generell. Irgendwie weiß jemand, worum es geht. Okay. Ihr lest alle nicht den Generalanzeiger, aber das macht gar nichts. Irgendwie, es gibt wichtige Sachen, die man lesen kann. Mr. Lucky hatte Glück, deswegen nannte er sich wahrscheinlich auch so. Und zwar bekam er, woher auch immer, das sagt er nicht, auf einmal eine riesengroße Menge Geld. Also richtig viel Geld. Nicht irgendwie 1000 Euro, nicht 100.000 Euro, nicht 1 Million Euro, sondern irgendwie wesentlich mehr. Und das Ganze ja noch nicht mal nur in Euro, sondern sogar in Pfund. Er war ja Engländer oder ist es immer noch. Also kriegt richtig viel Geld irgendwie geschenkt. Wie mehr Geld, sagt er, als er jemals in seinem Leben ausgeben kann. Und wenn man auf einmal so einen Batzen Kohle hat, dann macht man sich ja Gedanken darüber, was tue ich eigentlich damit? Und ich vermute mal fast irgendwie, dass die meisten von euch sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht haben. Was würde passieren, wenn Tante Jutta aus Kalkutta jetzt das Zeitliche segnet und mir 4 Millionen Euro hinterlässt oder auch nur 1 Million? Was würde ich eigentlich damit machen? Und vielleicht wisst ihr das so in ganz vielen Zeitschriften, wo es Fragebögen gibt, da ist eigentlich auch immer so die eine Frage, was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Total spannende Frage, wo sowieso irgendwie jeder Zweite sagt, wie alle meine Freunde oder die Zivilisation oder sonst was. Und eine weitere Frage ist ganz oft, wie 1 Million Euro, was würden Sie damit machen? Die originellste Antwort, die ich da bisher gelesen habe, war, glaube ich, von Martin Bühlmann, der Schweizer ist. Und er sagte, 1 Million Euro würde ich in Franken umtauschen. Und die meisten überlegen sich natürlich dann irgendwas anderes, wie was würde ich mit dem Geld machen? Und Mr. Lucky steht jetzt also an diesem Punkt und hat sein sagenhaft viel Geld und er überlegt sich, was könnte ich damit tun? Und ihm fällt ein, dass er schon als Kind sich immer für Astronomie interessiert hat und dass es doch toll wäre, irgendwie einmal ins All zu fliegen und unseren Planeten von oben zu sehen. Mal gucken, ob man irgendwelche Bekannten vielleicht irgendwie trifft, wenn man mit dem Fernglas runterguckt. Also auf jeden Fall, das war irgendwie so einer seiner großen Lebensträume, irgendwie einmal irgendwie die Erde aus dem All betrachten. Hat ein bisschen gegoogelt und es gibt ja mittlerweile tatsächlich eine Firma, die Weltraumtourismus anbietet. Ich glaube, es sind noch keine Flüge stattgefunden, aber man kann sich halt irgendwie schon anmelden und kann Flüge kaufen ins Weltall, wo man dann mit einer Rakete hochfliegt, vielleicht eine Viertelstunde oder sowas, irgendwie dann außerhalb der Erdatmosphäre sich aufhält und dann wieder abstürzt. Und das hoffentlich überlebt. Es war ja noch kein Flug, deswegen kann man das noch nicht so genau sagen. Und dieser Flug war relativ günstig. Für sagenhafte 400.000 Dollar bekommt man einen solchen Flug. Und Mr. Lucky hat gesagt, ach, 400.000 Dollar ist ja irgendwie kein besonders viel Geld. Irgendwie also natürlich, irgendwie ich kaufe mir diesen Flug. Interessanterweise war er noch nicht mal irgendwie Nummer 1, sondern ich glaube, er war Nummer 431 oder sowas, irgendwie, der sich so einen Flug gekauft hat. Könnte mal ausrechnen, wie was Weltraumtourismus für eine boomende Branche ist. Vielleicht steige ich da auch ein, habe ich mir überlegt. Kann ja nicht so schlimm sein, Sparkasse gehen und fragen, ob ich mir ein paar Millionen Euro für eine Rakete mieten kann oder leihen kann. Und dann mache ich das vielleicht auch. Kann endlich mal aufhören, hier Pastor zu sein und was Vernünftiges machen. Vielleicht mache ich es aber auch nicht. Mr. Lucky jedenfalls, kurz nachdem er seinen Flug gemietet hat und sich da irgendwie richtig drauf gefreut hat, unterhält sich irgendwie nochmal mit seinen Kollegen und Freunden darüber und fragt ihn, was würdet ihr denn an meiner Stelle machen? Und dann sagt er irgendwie, dass sie alle gute Ideen hatten und eigentlich alle Ideen seiner Freunde besser waren als seine Idee. Und dass auch noch alle Ideen seiner Freunde irgendetwas so mit, ich sag mal, christlich Nächstenliebe zu tun hatten. Und dass die alle gute Ideen hatten, was man mit so einer Kohle eigentlich Vernünftiges machen kann. Und so schreibt er dann auf seiner Webseite, dass ihn das irgendwie total beschämt hat und irgendwie völlig gedemütigt hat. Und dass er gleich am nächsten Tag irgendwie losgegangen ist und den Weltraumflug wieder storniert hat und sich Gedanken gemacht hat, was kann er eigentlich mit diesem Geld Besseres machen und worein gerade für diese 400.000 Euro Dollar anlegen. Er hat ein bisschen überlegt und ist so in sich gegangen und hatte eine total geniale Idee, wie ich finde. Er hat nämlich die 400.000 Dollar in Pfund umgetauscht und hat irgendwie jeweils mit 1.000 Pfund in einen Briefumschlag getan, hat eine Karte dazu geschrieben, dass derjenige, der den Briefumschlag empfängt, der ihn entweder findet, manche hat er davon versteckt, oder aber dem er den persönlich gibt, dass er das Geld ausgeben kann für was immer er möchte, aber auf keinen Fall für irgendwelche selbstsüchtigen Zwecke, also nicht irgendwie für sich selber, sondern dass er mit diesem Geld die Verantwortung empfängt, etwas Sinnvolles damit zu machen, was anderen Leuten nutzt. Und dann hat er irgendwie das gemacht, ach, was mir auch so richtig viel Spaß machen würde, hat sich halt irgendwie so ein paar Umschläge ins Jackett gesteckt, irgendwie ist durch London gegangen und hat so geguckt, wem könnte ich denn so einen Umschlag schenken? Weiß nicht, nach welchen Kriterien er das gemacht hat, irgendwie hat die Leute wohl auch so einigermaßen sorgfältig ausgesucht und hat sie dann angesprochen und gesagt, Glückstag, ich habe 1.000 Pfund für dich. Wie man sich vorstellen kann, sind die Reaktionen darauf irgendwie total gemischt gewesen wohl. So viele dachten wir, dass er sie verarschen wollte. Irgendwie manche sind wahrscheinlich sogar irgendwie ein bisschen aggro geworden, irgendwie wegen dieses seltsamen Werbegags. Aber manche haben es eben auch angenommen und sich überlegt, was sie mit dem Geld machen können. Und er hat dann Fotos von denen gemacht und irgendwie das Projekt, was sie unterstützt haben, irgendwie so ein bisschen irgendwie mit vorgestellt. Und das alles auf eine sehr inspirierende Webseite gesetzt. Die Webseite ist wearelucky.com, also we-a-lucky.com. Und könnt ihr euch mal angucken, da sind halt so ein paar Geschichten eben drin von Leuten, die diese 1.000 Pfund gekriegt haben und dann irgendwie etwas Cooles damit gemacht haben. Und manchmal dachte ich irgendwie auch, das sind richtig gute Sachen, die sie da gemacht haben. Manchmal hätte ich vielleicht auch was anderes damit gemacht. Aber auf jeden Fall fand ich diesen Gedanken total inspirierend, dass er nicht gesagt hat, okay, ist mein Geld und jetzt irgendwie nur meine Verantwortung, sondern ich gebe lieber die Verantwortung, die mit diesem vielen Geld gekommen ist, auch an andere ab, verteile das quasi irgendwie auf mehrere Schultern und schau mal irgendwie, wie kreativ andere Leute mit dem Geld umgehen werden. Und ich bin sicher, irgendwie, dass er an die meisten Dinge, wie die diese anderen Menschen damit gemacht haben, im Leben nicht gedacht hätten, aber es ist eigentlich wie rundweg wie etwas Gutes dabei rausgekommen. Und das heißt irgendwie, dass wenn man viel Geld hat, so wie Mr. Lucky, dass man nicht einfach nur irgendwie etwas hat, worauf man sitzen kann und sich ausruhen kann und immer mehr Angst kriegt vor der nächsten Bankenkrise, sondern dass man mit diesem Geld ja auch was Vernünftiges machen kann und dass deswegen mit diesem Geld auch eine gewisse Verantwortung kommt. Und das bringt mich zu meinem ersten fast Bibelzitat, also es könnte irgendwie tatsächlich in der Bibel stehen, ist aber nicht in der Bibel, sondern es ist von Onkel Ben und er sagt es seinem Neffen Peter Parker, alias Spider-Man. Ja, habe ich intensiv auf diese Predigt vorbereitet und alle Spider-Man-Teile geguckt. Und Onkel Ben sagte mir zu Peter Parker, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ist das richtig, Eisi? Du kannst den bestimmt auswendig, oder? Ja, sehr gut. Ja, aber ich habe es irgendwie auch so ein bisschen aus dem Gedächtnis zitiert und ich wollte mir das irgendwie doch nicht nochmal wie vorher angucken, weil ich ja, wie gesagt, auch andere Filme auswendig kann irgendwie und Spider-Man gehört da nicht zu. Aber jedenfalls irgendwie fand ich das ein total nachdenkenswerter Satz, also so nachdenkenswert, dass ich gleich in meiner Konkordanz irgendwie nachgeguckt habe, ob der vielleicht doch in der Bibel steht. Tut er aber tatsächlich nicht. Aber trotzdem ist das Prinzip irgendwie absolut richtig, dass aus einer großen Kraft, einer großen Möglichkeit, einem großen Potenzial, einem großen Haufen Geld, einem großen Talent oder was auch immer, eine große Verantwortung erwächst. Mit kleinen Sachen ist das genau das gleiche. Also vielleicht irgendwie sinkt irgendwie so der Grad der Verantwortung mit der Menge des Geldes oder des Talentes oder der Möglichkeiten. Aber das Prinzip ist irgendwie immer noch das gleiche. Alles, was wir haben, löst in uns eine Verantwortung aus, etwas Ordentliches damit zu machen. Es nicht nur für uns selber irgendwie zu verbraten und zu verprassen, sondern wirklich etwas Ordentliches zu machen. Und da fällt mir der Fußballspieler ein, von dem Wolfgang mir immer erzählt hat, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber es gibt da wohl einen, den sie mal gefragt haben, was er mit seinem ganzen Geld gemacht hat. Und es waren halt wirklich so ein paar Millionen. Und er sagte dann darauf, das meiste habe ich für Alkohol und Frauen ausgegeben, den Rest habe ich verprasst. Also das ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit, irgendwie da mit umzugehen. Aber das ist natürlich so eher die schlechte Möglichkeit, sondern das Prinzip ist eigentlich klar. Besitz bedeutet Verantwortung. Alles, wie was in unsere Verfügung gestellt wird, und ich ergänze mal, wie das ist, von Gott in unsere Verfügung gestellt wird, hat eine Verantwortung in sich, irgendwie, dass wir etwas Ordentliches damit machen und dass wir verantwortungsvoll damit umgehen. Und das führt mich dann zu der echten Bibelgeschichte, dieses Mal, die tatsächlich im Buch steht, nämlich in Matthäus 25. Und ich will die mal extra nicht vorlesen, sondern nacherzählen. Und der Grund dafür ist, dass die Predigten Jesu sich immer in verschiedene Richtungen auslegen lassen und dass er irgendwie so viel Gedankenstoff irgendwie einbaut in die Sachen, die er so gesagt hat, dass das manchmal irgendwie verwirrt. Und da ich mir genau auf einen Punkt raus möchte, erzähle ich es lieber mal nach. Also Matthäus 25 ist die Geschichte, wo ein Mann, ein reicher Mann, losgeht, um in den Urlaub zu fahren. Und den Urlaub zu fahren war damals eine hochgradig unentspannte Sache. Das kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Heute ist es ja, du gehst ins Reisebüro, planst deinen Urlaub. Gibt es noch Reisebüros? Ja, okay. Habe ich nämlich noch nie so gemacht. Oder du machst es irgendwie noch anders. Du gehst mir zum Flughafen, nimmst das erste Last-Minute-Ticket, das du dir leisten kannst und fährst dann irgendwie entweder nach Grönland oder Südafrika, je nachdem, wo es hinführt. Aber es ist halt überhaupt kein Problem mehr, in Urlaub zu fahren. Damals war Reisen eine hochgradig gefährliche Sache, was irgendwie daran lag, dass man sehr langsame Verkehrsmittel hatte und deswegen sehr anfällig war irgendwie für Naturkatastrophen, Räuber oder irgendwelche anderen Misshelligkeiten, die einem da passieren konnte. Und es hat auch normalerweise extrem lange gedauert. Also wer reisen wollte, der war auch mal locker ein paar Jahre unterwegs, um überhaupt erstmal irgendwie an sein Ziel zu kommen, wenn das irgendwie weit genug entfernt war, weil er die ganze Zeit laufen musste oder mit irgendwelchen Eseln unterwegs war, sowohl in seiner Reisebegleitung als auch als Reittier. Und es war halt überhaupt irgendwie eine sehr aufreibende Sache. Kann man nachlesen im 2. Korintherbrief, wie da sagt Paulus, was ihm auf seinen Reisen alles passiert war. Und das liest sich ganz, ganz schrecklich. Schiffbruch erlitten, Gefahr von Räubern, irgendwie immer irgendwelche Bedrängnisse. Also Reisen auf jeden Fall eine total unentspannte Sache. Und deswegen macht dieser Mann etwas sehr Kluges und er gibt seinen Knechten sein Vermögen. Und er hat 3 Sklaven und die sind unterschiedlich schlau. Und er ruft zuerst den schlausten Sklaven zu sich und sagt hier, Sklave Nummer 1, ich gebe dir den größten Teil meines Vermögens mit der Bedingung, dass du darauf aufpasst. Und er gibt ihm nach deutscher Währung, sagen wir mal 500.000 Euro und sagt hier, gut drauf aufpassen. Dann holt er Sklave 2 und Sklave 2 ist nicht ganz so schlau und vielleicht auch nicht ganz so zuverlässig. Und deswegen gibt er Sklave 2 nur 300.000 Euro, was immerhin noch eine ganze Menge Kohle ist, und sagt hier, Sklave 2, pass ordentlich irgendwie auf das Geld auf und wenn ich hoffentlich wiederkomme, dann möchte ich das gerne wieder vorfinden. Und dann ruft er als letzten Sklave 3 und Sklave 3 ist ein bisschen anders in the brain department, würde man auf Englisch sagen. Also der ist nicht ganz so schlau wie die anderen beiden, nicht ganz so vermögend. Und deswegen kriegt Sklave 3 nur 1.000 Euro, aber soll auch auf die aufpassen. Na, sagen wir 10.000 Euro, so ganz doof ist der auch nicht. Der Mann hat sein Geld verteilt und geht jetzt über Land und reist und trifft irgendwie seinen Freund, wo auch immer, bleibt ein paar Jahre bei dem, erlebt ein paar schöne Dinge, reist zurück. Und nach einigen Jahren steht er jetzt wieder vor seinem Haus. Und er klopft und er findet seine 3 Sklaven da. Das Haus steht auch noch, also schon mal gute Nachrichten beim Wiederkommen. Und er macht jetzt Kasse mit denen. Und er holt den ersten Sklaven und sagt, was hast du mit meiner Kohle gemacht? Und der erste Sklave sagt, ja, du hast mir 300.000 Euro gegeben und ich habe da was wirklich Gutes mitgemacht. Ich habe Aktien gekauft von kleinen Start-up-Unternehmen und das hat sich sehr gut entwickelt. Unter anderem war Google dabei. Und so habe ich jetzt mir aus den 300.000 Euro habe ich 600.000 Euro gemacht, was immerhin eine satte 1,2 Millionen in echter Währung sind. Echt jetzt? Ja, beides. Das ist ja total blöd. Mann, das ist meine Geschichte. Okay, stellt euch das Ganze hier immer mit 500.000 vor und jetzt hat er eine Million und das ist dann nach echtem Geld 2 Millionen Mark. Tja. Das ist pingelig. Okay, dann geht er zum zweiten Sklaven. Was hat der zweite Sklave gekriegt? Super, der hat 300.000 gekriegt, das war jetzt auch eine Testfrage einfach nur. Und ja, er fragt ihn, was hast du mit meinen 300.000 Euro gemacht? Und der sagt, ja, ich habe das auch irgendwie ganz gut investiert, ich sage jetzt nicht mehr wie. Es ist mehr daraus geworden, nämlich das Doppelte, 2x 300.000 sind 600.000 Euro. Und hier, er präsentiert das Geld, Kontoauszug, 600.000 Euro, ne? Ja, 600.000 Euro. Hat also auch irgendwie was Gutes daraus gemacht. Und im Lutherdeutsch sagt dann irgendwie der Herr zu ihm, ei, du guter und frommer Knecht, und lobt ihn halt. Wahrscheinlich wird das heute nicht mehr sagen, wahrscheinlich wird heute einfach nur noch sagen, toll gemacht irgendwie, aber so, das ist so der Kern des Ganzen. Und dann kommt irgendwie der dritte Knecht zu ihm und wie viel hat der gekriegt? Haha, da habe ich euch gerade verwirrt. Ich habe nämlich mit 1.000 angefangen und dann dachte ich, nein, der kriegt 10.000. Ja gut, er hat auf jeden Fall 10.000 Euro gekriegt und der Herr fragt ihn, was hast du mit meinen 10.000 Euro gemacht? Und der Sklave sagt, ich habe gut drauf aufgepasst und hier, ich habe die 10.000 Euro, habe ich immer noch. Das folgendermaßen gemacht, ich habe ein bisschen Risiko gestreut und ich habe das irgendwie in drei Chargen eingeteilt und 3.333,33 Euro habe ich mir unter das Bett getan, in die Matratze, 3.333,33 Euro habe ich eingegraben und die anderen übrigen Teil, den habe ich irgendwie meiner Schwiegermutter gegeben, irgendwie vor der hat jeder Angst, da würde kein Räuber jemals hingehen und hab auch da, die hat auch gut drauf aufgepasst. Und dann gibt ihm so sein Geld wieder und das eine riecht noch so ein bisschen nach Erde, irgendwie das andere Geld haben die Läuse in der Matratze angeknabbert, irgendwie das andere war schwer zu beschaffen, weil die Schwiegermutter gut drauf aufgepasst hat, aber es ist auf jeden Fall irgendwie immer noch halt alles Geld irgendwie da. Und der Herr ist überhaupt nicht zufrieden damit, irgendwie der sagt jetzt nicht, hast du toll gemacht, hab mein Geld wieder, sondern der ist total unzufrieden und sagt, hey, du bist echt ein unnützer Knecht und du hättest doch was Vernünftiges mit dem Geld machen können. Du hättest doch wenigstens auf die Bank bringen können, da hättest dann irgendwie noch 0,3% Zinsen gekriegt und ich hätte wenigstens ein bisschen Geld mehr gekriegt, aber du bist echt irgendwie ein unnützer Knecht. Und dann macht dieser Knecht irgendwie etwas, was ich niemandem von euch empfehlen würde, wenn du Arbeitgeber bist, nämlich er gibt so ein ganz komisches Widerwort und er sagt so, ja, ist halt einfach so, ich weiß, du bist ein harter Mann und du erntest da, wo du nicht gesät hast und du sammelst da, wo du nicht ausgestreut hast und deswegen hatte ich einfach Angst vor dir. Und das ist so einer der wenigen Stellen, wo ich sagen würde, man sollte irgendwie nicht alles irgendwie so hundertprozentig übernehmen, was in der Bibel drinsteht. Stell mir so vor, wenn ich das damals für meinen Arbeitgeber, wie gesagt, hätte in irgendwelchen Verhandlungen, so, ja, ich weiß, du bist echt ein harter Typ irgendwie und du sammelst Sachen ein, die dir nicht gehören, dann wäre der wahrscheinlich auch nur mäßig zufrieden mit der Antwort. Und genauso war es eben auch wie dieser Herr, der fand das auch überhaupt nicht gut und sagt dann im Lutherdeutsch, okay, irgendwie jetzt mit dir raus in die äußerste Finsternis, was, glaube ich, so viel heißt wie, du bist entlassen. Und das Geld kriegt dann irgendwie der, der am meisten hatte. Und Jesus gibt auch noch so die Pointe dazu, nämlich wer hat, dem wird gegeben, genau. Und wer nichts hat, dem wird auch das noch irgendwie genommen. Und einer der Punkte, in die man dieses Gleichnis auslegen kann, und das ist irgendwie so für heute eigentlich mein wichtigster, ist eben dieses Spider-Man-Zitat, dass man mit etwas, was man bekommt, auch die Verantwortung kriegt, etwas daraus zu machen. Und dass Gott irgendwie nicht zufrieden ist damit, wenn wir irgendetwas von ihm empfangen haben, wenn er uns begabt hat, uns Ideen gegeben hat oder irgendwie was anderes in unsere Verwaltung gegeben hat und wir einfach gar nichts damit machen und dann irgendwann im Himmel ankommen und sagen, ja, finde ich total cool, irgendwie, dass du mir diese geniale Gabe gegeben hast, zu prophezeien. Und die war so schön, dass ich sie einfach nie ausprobiert habe, irgendwie, weil ich Angst hatte, die geht vielleicht kaputt. Oder dass man irgendwie sagt, so ja, irgendwie danke, dass du mich mit so viel Geld irgendwie gesegnet hast und ich habe das auch wirklich gut gemacht und ich habe immer geguckt, welches die sicherste Bank ist und habe das da angelegt, aber sonst habe ich nichts damit gemacht. Glaube ich nicht irgendwie, dass das Feedback von Gott irgendwie total positiv darauf ist. Und natürlich geht es jetzt wieder gar nicht darum, dass man das Heil verlieren kann oder sonst wie etwas dadurch, sondern worum es eigentlich geht, ist, dass wenn wir etwas haben von Gott, dass wir etwas daraus machen sollen, dass es sich sogar vermehrt, wenn wir etwas daraus machen, irgendwie, dass wir nicht wie nachher mit weniger dastehen werden, sondern sogar tatsächlich mit mehr dastehen werden, aber dass wir auf jeden Fall die Verantwortung haben, das, was Gott uns gegeben hat, auch wirklich einzusetzen. Und hier ist so der Punkt, wo ich manchmal irgendwie das Gefühl hatte, dass so meine Predigtreihe ein bisschen ins Leere läuft oder dass man es irgendwie so missverstehen kann. Aber ich weiß, dass man in unserem Kulturkreis, vielleicht ist das auch irgendwie weltweit so einfach so eine menschliche Sache, aber dass man immer irgendwie so den Gedanken hat, dass alles Gute, was passieren könnte, bitte irgendjemand anders machen sollte. Und dass deswegen so viele von den guten Ideen, die wir haben und den Möglichkeiten, die wir haben, wir gar nicht nutzen, sondern irgendwie eher darauf warten, dass irgendjemand anders das dann tut. Irgendwann mal so eine Definition von Team gehört und ich glaube, die kommt von Heiko, der da links zu meiner Linken schläft. Und der meinte, Team ist die Abkürzung für toll, ein anderer macht's. Und das ist, glaube ich, tatsächlich mir ganz oft so, ne? Irgendwie, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet oder zusammen unterwegs ist, dann fallen einem immer ganz viele Leute ein, die ja das, was man eigentlich sehen würde, viel besser machen könnten als man selber. Und vor allem mit wesentlich weniger Schweiß für einen selber. Und so kommt es irgendwie, dass wir ganz gute Ideen oft haben, die wahrscheinlich sogar zumindest manchmal irgendwie von Gott persönlich sind, aber dass wir gar nichts damit machen und dass wir es nicht umsetzen. Und ich weiß, dass wir in unserer Gemeinde total viele positive Dinge haben, für die ich super dankbar bin. Und ich weiß halt auch irgendwie, dass alle irgendwie diese Dinge, die wir haben, alles, was wir jemals an Projekten angefangen haben, alles, was wir an Angeboten haben, immer irgendwie damit zu tun hat, dass irgendjemand eine Idee bekommen hat und verantwortlich damit umgegangen ist und sie einfach umgesetzt hat. Jetzt Freitag habe ich schon meine Lieblingsgruppe erwähnt, die werde ich gleich am besten nochmal wieder erwähnen. Nämlich irgendwann hatte jemand die gloriose Idee, einen Kickerabend donnerstagabends ins Leben zu rufen. Und das ist natürlich die Verantwortung, die Veranstaltung, die mein Leben am nachhaltigsten geprägt hat von allem, was hier in dieser Gemeinde jemals passiert ist. Die Veranstaltung, wo ich am meisten traurig bin, wenn ich wie meistens leider keine Zeit habe, irgendwie dahin zu gehen. Und wo ich mich irgendwie immer schon irgendwie drauf freue, irgendwie wieder dazustehen und kickern und nachher Rückenschmerzen haben, ist einfach irgendwie der Gral. Und es hat halt einfach damit angefangen, dass, glaube ich, Markus oder Thomas oder irgendjemand sonst irgendwie auf die Idee gekommen ist, es wäre doch einfach toll, so ein Ding zu haben. Und dann irgendwie sogar gleich den zweiten Schritt gegangen ist und gesagt hat, ich mache das jetzt, ich nehme das einfach in die Hand, ich gucke im Kalender, wo was frei ist, rufe ein paar Leute an, stelle irgendwie ein paar Getränke in den Kühlschrank, mach auf, irgendwie trage den Kicker rüber und halt alle diese Sachen, die dafür gemacht werden müssen. Und deswegen gibt es so einen Kickerabend. Und ich weiß irgendwie, dass es auch total viele gute andere Ideen gibt, die aber leider irgendwie nie umgesetzt werden, weil Gemeinde irgendwie auch so ein Ding ist wie ein Team, wo man einfach denkt, ja, irgendjemand müsste das doch machen. Und es wäre doch toll irgendwie, wenn es in dieser Gemeinde alle diese Sachen gäbe, die wir auf die Flipcharts geschrieben haben. Aber solange irgendwie niemand diese Idee adoptiert, das ist auch wieder so ein englischer Ausdruck, diese Idee übernimmt. Was? Diese Idee zu seiner eigenen macht und sie umsetzt, wird das alles nicht passieren. Und so hatte ich mir, als ich Freitag über diese Predigt irgendwie nachdachte und betete, so eine kleine innere Vision, wie Mose zu Gott kommt, umgekehrt, wie Gott zu Mose kommt und sagt, Mensch Mose, mein Volk, das ist in Ägypten schon so lange und es sind so viele Leute, und die arbeiten sich irgendwie krumm und dumm und kriegen irgendwie noch nicht mal irgendwie Geld dafür. Und es wäre doch so toll, wenn dieses Volk aus Ägypten rauskäme und mich in der Wüste anbeten würde. Was meinst du denn dazu? Und jetzt hätte Mose ja da, wie die meisten von uns, darauf reagieren können und hätte ja sagen können, ha, das wäre echt genial, wenn das irgendwie so wäre. Wäre total der Hammer. Ich genieße das eigentlich auch nicht, irgendwie das ganze Ziegelzeug und so, und musste jetzt auch schon fliehen aus Ägypten, aber es ist irgendwie alles irgendwie total ärgerlich da, und es wäre wirklich irgendwie total cool, irgendwie, wenn das passieren würde. Und dann hätten sie noch so eine Weile irgendwie darüber weitergereden können, und irgendwann wäre Mose vielleicht mit dem Traum im Herzen vom brennenden Dornbusch weggegangen, hätte vielleicht mit seiner Frau Zippora, heißt sie glaube ich, darüber berichten können, und sie hätten wieder gemeinsam träumen können, wie schön es doch wäre, wenn Israel endlich aus Ägypten rausgehen würde. Er hätte sich dann mit seinem Schwiegervater, dem alten Jitro, der sowieso irgendwie so sein Beratgeber war, hätte sich auch nochmal irgendwie unterhalten können und hätte es auch nochmal in den schönsten Farben sich ausmalen können, wie toll es doch wäre, wenn irgendjemand mal kommen würde und Gottes Volk irgendwie aus Ägypten führen würde. Am Anfang hat er das sogar gemacht. Irgendwie. Also er hat schon gleich sofort angefangen, mit Gott zu reden, wollte diese Verantwortung nicht übernehmen. Aber wie das immer so ist, wenn man ernsthaft mit Gott diskutiert, dann sitzt er irgendwie immer am längeren Hebel. Und nachher muss man ihm Recht geben. Und so hat Mose dann doch irgendwann die Verantwortung übernommen und ist losgegangen, hat seine Gitarre eingepackt, ist zum Pharao gegangen und hat Let My People Go gesungen. Und das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber irgendwann ließ tatsächlich der Pharao das Volk gehen und sie beteten Gott in der Wüste an. Und das ist eigentlich so der ganze Punkt, über den ich rüberbringen möchte. Wenn Gott uns eine Idee gibt, dann beinhaltet das immer irgendwie auch so diese Verantwortung, irgendetwas mit dieser Idee zu machen. Ich stelle mir das einfach so vor, wie dass Gott einfach sehr viele Träume hat und Visionen hat, wie Gemeinde aussehen könnte, wie mitmenschliches Zusammenleben aussehen könnte, wie Staat aussehen könnte und wie die Welt aussehen könnte. Und dass er irgendwie eigentlich permanent wie versucht, irgendwelchen Leuten diese Ideen ins Herz zu geben und vermutlich ein bisschen darunter leidet, ist immer schwierig, ihm sowas zu unterstellen, aber vielleicht doch wenigstens so ein bisschen darunter leidet, dass viele von diesen guten Ideen, die er aussät, niemals irgendwie umgesetzt werden. Und ich finde diesen Gedanken eigentlich total dynamisch, oder ist das eine große Dynamik drin für Reich Gottesbau, sich einfach mal vorzustellen, wie das Gott wirklich Leute sucht, die mit ihm die verrücktesten Projekte machen. Und ich weiß irgendwie, dass viele von euch echt verrückte Projekte haben. Manche sind auch irgendwie ganz einfache Projekte, aber viele von euch, wir haben in ihrem Herzen irgendwie eine Vision, einen Traum, wie man das auch immer irgendwie beschreiben möchte. Und der klingt eigentlich wie total abgefahren, aber es wäre wunderschön, wenn er in die Tat umgesetzt werden würde. Und deswegen wollte ich euch das einfach mal irgendwie zusprechen, wie das wahrscheinlich sehr vieles von dem, was ihr in eurem Herzen habt, auch etwas ist, was auf Gottes Herzen ist. Die anderen Sachen lassen sich meistens ziemlich leicht aussortieren. Wenn das einfach bloß welche selbstsüchtigen Wünsche sind, vermute ich mal, dass es nicht unbedingt auf Gottes Herzen ist. Aber irgendwie alles, was darauf ausgerichtet ist, die Welt um uns herum zu segnen und Gottes Reich zu bauen, gehe ich wirklich mal davon aus, dass es so ein Stück des Traumes ist, den Gott mit der Welt hat. Und dass er einfach jemanden sucht, der das umsetzt. Und wir kennen alle irgendwie so Menschen, die uns total inspirieren, also hoffe ich mal. Und viele von denen werden einfach diesen göttlichen Traum aufgenommen haben und werden gesagt haben, Mensch, das ist so eine gute Idee, das kann nicht von mir kommen, das muss ich unbedingt irgendwie mal einfach jetzt mal ausprobieren und das muss ich umsetzen. Und dann hast du irgendwie so Leute wie Heidi Baker, irgendwie, die ich total schätze, die da im armen Mosambik irgendwie unglaublich viele Gemeinden gründet und in einer total muslimischen Gegend ist, wo über Jahrhunderte alle gesagt haben, da kann niemand irgendwie das Christentum hinbauen. Und sie hat gesagt, doch, das geht doch. Gott hat mir die Idee gegeben, ist losgegangen und baut da irgendwie Gemeinden wie bescheuert. Oder Freitag irgendwie hat jemand gesagt, ja, Georg Müller ist irgendwie so ein Typ, der mich irgendwie inspiriert. Ist jemand, der ohne Geld irgendwie eine ganze Menge Waisenhäuser aufgemacht hat und einfach Gott irgendwie für Versorgung vertraut hat und das hingekriegt hat, dass er ganz viele von diesen Heimen aufgebaut hat, ohne dass er irgendwelche natürlichen Möglichkeiten überhaupt dafür gehabt hätte. Und die Liste ließe sich tatsächlich irgendwie endlos weit irgendwie fortführen. Es gibt so viele Leute, die irgendwann diese göttliche Idee aufgenommen haben und sie umgesetzt haben und es ist etwas ganz Fantastisches daraus geworden. Und deswegen möchte ich euch da ermutigen, wenn ihr solche Ideen habt, dann schmeißt die nicht einfach weg. Wartet auch nicht darauf, dass jemand anders das macht, sondern betet wenigstens mal dafür, irgendwie so fangt an, irgendwie ordentlich dafür zu beten, wie dass sich da irgendwelche Möglichkeiten geben, wie man es umsetzen kann. Oder sucht euch vielleicht schon mal Mitstreiter, so redet über das, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, dann werden sich vielleicht auch irgendwann mal andere Leute finden, die das nächste Puzzleteil haben und die sagen, ja, mir hat Gott das auch aufs Herz gelegt. Und dann einfach mal gucken, wie was daraus entsteht. Aber ich fände es persönlich total schade, irgendwann da vorm Herrn zu stehen und zu merken, dass ich so viel Potenzial irgendwie nicht genutzt habe. Irgendwie das möchte ich nicht, dass mir das passiert. Ist auch eine Sache, die ich irgendwie öfter mal zu Alex sage, wenn wir über irgendetwas was reden oder halt über Leute reden, dass mir das auffällt, dass da unheimlich viel Potenzial einfach brach liegt und letzten Endes irgendwie verschwendet ist, weil diese Menschen irgendwie nichts daraus machen. Und das ist so vom Pastoralen her irgendwie so eine der Sachen, die mich echt am meisten traurig machen, wenn ich mit jemandem bete und sehe irgendwie, was Gott in den hineingelegt hat und da passiert gar nichts, der macht gar nichts damit. Ist total schade. Wird niemanden um seinen Platz im Himmel bringen, wird nicht mehr dazu führen, dass Gott uns nicht mehr liebt, aber wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir immer irgendwie so ein gewisses Loch im Herzen haben, dass immer so eine Sehnsucht danach da ist, mir etwas zu sehen, was wir vielleicht niemals sehen werden, weil wir einfach nicht losgehen, und wird immer dazu führen, dass wir nie an diesen Platz im Leben kommen, wo Gott uns eigentlich hinhaben wollte. Ja, dann sage ich jetzt einfach Amen. Das ist alles, was ich sagen wollte.